Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Diese Klasse ist viel zu klein für uns alle. Wir sind 30 Kinder. Viel zu klein, wir brauchen eine neue Schule. Unsere Fenster waren jetzt schon, ich glaube, jedes einzelne war schon mindestens dreimal kaputt.
Ich finde das schon sehr traurig und auch wirklich erschreckend, desaströs, dass die Kinder unter diesen Bedingungen hier lernen müssen. Macht auch unzufrieden, ne? Dann, weil man das Gefühl hat, den Kindern nicht gerecht zu werden in dem Moment.
Die Eltern sind sehr verzweifelt. Der Lehrermangel, der Unterrichtsausfall, der Sanierungsstau an den Schulen, das ist alles was seit Jahren gärt und...
Also man fühlt sich als Lehrkraft oft wie Verfügungsmasse, wie eine Truppenbewegung. Wir ziehen die Menschen von links nach rechts ab und stopfen sie jetzt in die Lücken.
Den deutschen Schulen gehen die Lehrer aus. Der Lehrkräftemangel ist ein gewaltiges Problem. Laut Kultusministerien der Länder sind momentan 12.000 Lehrerstellen unbesetzt. Der Deutsche Lehrerverband spricht sogar von bundesweit bis zu 40.000 freien Stellen. Einige Bundesländer erhöhen mittlerweile das Unterrichtspensum. In Sachsen-Anhalt wird seit letztem Jahr an einigen Schulen sogar die Vier-Tage-Woche getestet. Bereits jetzt gehören Unterrichtsausfall, ständige Vertretungen und Einschränkungen im Nachmittagsangebot zum Alltag an den Schulen. Dazu kommt ein gewaltiger Sanierungsstau. Schulexperten und Gewerkschaften sprechen von der größten Bildungskrise seit Jahrzehnten und fordern eine grundlegende Reform des Schulsystems. Bildungsnotstand. Deutsche Schulen am Limit. Unser Thema im Wochenendjournal. Und dazu begrüßt sie Claudia Hennen.
Solch eine Situation habe ich tatsächlich noch nicht erlebt. Ich bin jetzt 28 Jahre in der Schulleitung, davon 25 Jahre hier an dieser Schule Rektor. Und sowas habe ich wirklich noch nicht erlebt. Wir leben im Endeffekt von der Hand in den Mund.
Jörg Fröscher leitet die Theodor-Heuglin-Gemeinschaftsschule in Ditzingen, einer wohlhabenden Kleinstadt, die an den Nordwesten Stuttgarts grenzt. Ich treffe den 69-Jährigen im Foyer während der ersten Pause. Lehrermangel und Unterrichtsausfall stellen den Schulleiter tagtäglich vor Herausforderungen. Schon jetzt kann sein Kollegium den Pflichtunterricht nicht mehr voll leisten. Es fehlen 50 Unterrichtsstunden pro Woche. Mit Überstunden war der Ausfall nicht zu kompensieren, auch nicht mit Aufstockung von Arbeitszeit. Jörg Fröscher entschied sich daher vor Weihnachten zu drastischen Einschränkungen.
Das bedeutet ganz konkret, bestimmter Unterricht kann einfach nicht stattfinden. Wir sind zuerst an den Ganztag gegangen, und zwar der Ganztag in der Primarstufe, das sind die Klassen 1 bis 4. Die haben normalerweise ein Ganztagesangebot bis 15 Uhr und das haben wir um eine Stunde gekürzt. Das heißt, bei uns ist jetzt der Unterricht um 14.15 Uhr beendet und wir haben versucht, die Lehrkräfte, die bisher von 14.15 bis 15 Uhr unterrichtet haben, in den Vormittag zu setzen, damit wir dort für alle Kinder im Endeffekt ein Unterrichtsangebot haben.
14.15 Uhr, das ist ja eigentlich gar nicht mehr Ganztag. Also da würden doch manche Eltern sagen, die berufstätig sind, ja, wie soll das zu machen sein?
Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Ich kann sagen, wir haben auf der anderen Seite sehr kooperative Eltern, die natürlich versucht haben, ihre Kinder in der Zeit bei Verwandten, Freunden oder Ähnlichem unterzubringen. Auf der anderen Seite bieten wir aber eine Notbetreuung an. Das heißt also, die Eltern, die es wirklich nicht hinbekommen, ihr Kind schon um 14.15 Uhr zu Hause zu haben. Aber das ist im Endeffekt ein Tropfen auf den heißen Stein.
Sie haben noch weitere Einschränkungen vorgenommen und sind mit Klassen tageweise wieder ins Homeschooling gegangen.
Ja, also diese Grundversorgung, die wir haben, betrifft ja wirklich nur den normalen Unterricht. Jetzt sind aber Lehrkräfte krank und dafür haben wir überhaupt keinen Ersatz. Und das bedeutet, wenn ich nun weiß, dass eine Lehrkraft 1 bis 2 Wochen krank ist, und übrigens, das muss man auch sagen, die Erkrankungszeiten sind länger, als das vor Corona war, dann müssen wir uns wieder was einfallen lassen. Wir haben uns deshalb dafür entschieden, ein rollierendes System einzuführen, dass immer an einem bestimmten Tag immer eine bestimmte Klasse nicht bei uns im Unterricht ist. Also in der Praxis bedeutet das, am Montag sind dann beispielsweise die Klassen 1 im Homeschooling, am Dienstag die Klassen 2, am Mittwoch die Klassen 3, am Donnerstag die Klassen 4. Sodass im Endeffekt der Ausfall verteilt wird über die gesamte Schule.
Außerdem muss die Schulleitung fast täglich den Stundenplan umschmeißen, weil es im Krankheitsfall von Lehrern einfach kaum noch Puffer für Vertretung mehr gibt. Wie sich das auf die pädagogische Arbeit und den Alltag der Schüler auswirkt, wird mir Esther Dörnemann zeigen. Sie unterrichtet seit 15 Jahren an der Gemeinschaftsschule und ist stellvertretende Schulleiterin. Sie nimmt mich mit in eine 4. Klasse.
Die Klasse hat gerade Vertretungsunterricht bei einer Kollegin, die jetzt einspringt für eine andere Kollegin, die heute nicht da sein kann. Die Klasse hat einen Leidensweg hinter sich in diesem Schuljahr, weil die Klassenleitung sehr lange krank war im Laufe des Schuljahres. Und wir mussten ganz viel am Stundenplan ändern und umbauen, damit wir überhaupt den Regelunterricht abdecken konnten.
Die Kinder bemalen Herzen zum Muttertag. Die sollen heute fertig werden. Die junge Vertretungslehrerin teilt Farben und Zeitungspapier aus. Kurzfristig einspringen und improvisieren gehört zu ihrem Alltag.
Klar, wenn jemand fehlt.
Was heißt das für Sie?
Einfach ein großer Unsicherheitsfaktor. Was passiert am nächsten Tag? Ein Stressfaktor, dass man selbst seine Stunde nie wirklich für Unterricht verplanen kann.
Das heißt auch, die Förderung einzelner Schüler, die fällt da auch hinten rüber, oder?
Das ist das, was als erstes rüberfällt, weil bevor ich jetzt eine Gruppe oder eine Klasse Erstklässler alleine lasse, lasse ich natürlich eine Förderung eines Kindes fallen. Da muss man einfach Kosten-Nutzen abwägen.
Ein halbes Jahr lang war die Klassenlehrerin der 4. Klasse erkrankt. Mittlerweile ist sie wieder zurück, stundenweise. Ich will von der Klasse wissen, wie sie die Situation empfunden hat.
Also wir hatten ganz viele Vertretungslehrerinnen. Ich hatte damit auch oftmals Probleme. Zu Hause, mit dem Lernen, ich war verzweifelt.
Aber es ist ja insgesamt einiges eingeschränkt. Ihr habt jetzt nur noch Schule bis 14.15 Uhr, ne?
Ja.
Es wurde nach 2. Und ihr musstet auch schon mehrfach tageweise ins Homeschooling zurück, zu Hause unterrichten, richtig?
Ja, das war auch bei der Corona-Zeit so, die ganze Zeit nur zu Hause.
Kannst du dich denn da gut konzentrieren?
Nee, weil ich habe 2 kleine Brüder und die machen dann, die stören auch, die kommen in mein Zimmer rein.
Wie war es bei dir?
Es war halt sehr schwierig, weil man musste halt nicht jede Stunde kam andere Lehrer ins Zimmer rein und man wusste nicht, wer jetzt kommt.
Da waren so Mischmasch und das war voll schwierig.
Bei manchen Kindern ist dann manchmal auch ein bisschen die Noten schlechter geworden.
Sag mal, geht es denn jetzt auch um die große Frage der weiterführenden Schule? Machst du dir da so ein bisschen Gedanken, ob du da gut vorbereitet bist?
Also ich glaube schon, weil in manchen Schulen gibt es da ja dann auch die Unterstützung, wie bei Mathe zum Beispiel.
Also wir haben zum Glück das Programm Rückenwind in Baden-Württemberg, das auch im nächsten Schuljahr noch fortgesetzt wird, wo aber natürlich auch nur, wenn Personal da ist, die Kinder, die Schüler die Möglichkeit haben, nochmal gefördert zu werden in kleinen Gruppen, um gut auf die weiterführende Schule vorbereitet zu werden.
Autsch, Sie sagen Rückenwind nur dann, wenn das Personal da ist? Also auch da Personalprobleme?
Natürlich, weil wenn wir keine Lehrer haben, wer soll denn Rückenwind machen?
So, wir sind jetzt auf dem Weg zu einer Klasse, das ist die Klasse 4b, richtig? Und da ist genau diese Situation, die ich gerade erfahren habe, dass Sie, Frau Dörnemann, Erstklässler mit in die 4. Klassen nehmen müssen, wenn die Lehrkraft ausfällt.
Genau, wir hatten jetzt in der 3. und 4. Stunde keine Möglichkeit, einen Vertretungsunterricht einzurichten und mussten jetzt notdürftig, weil heute Morgen die Krankmeldung reinkam, diese 1. Klasse aufteilen. Das heißt, wir machen kleine Gruppen von 3 bis 5 Kindern, die wir jetzt hier in die Klasse hineingesetzt haben. Und die sitzen hier am kleinen Gruppentisch.
Wenn ihr jetzt gar nicht wisst, wer dieser Junge ist, dann dürft ihr fragen. Wer ist denn dieser Junge?
Ihr sitzt gerade an Minusaufgaben. Klappt das ganz gut, sich zu konzentrieren?
Ja, halt manchmal nur schwierig. Weil manchmal sind halt schwierige Aufgaben.
Ja, jetzt hängt es dann auch manchmal, ne, Frau Dörnemann, wie ich gerade bei dieser Erstklässlerin. Und dann, was machen Sie dann?
Ja, dann hoffen wir, dass die Kinder sich untereinander helfen können, dass die Lehrkraft vielleicht doch irgendwie eine Lösung findet. Oder wir lassen es einfach laufen und die Lehrkraft muss, wenn sie wieder gesund ist, die Rückstände aufholen. So ist das leider.
Tut Ihnen das manchmal leid für die Erstklässler, weil die sind ja gerade erst angekommen in der Schule?
Es tut mir für alle Kinder in allen Jahrgangsstufen leid, weil die haben eigentlich alle ein Recht auf einen guten Unterricht, auf einen stattfindenden Unterricht und dass sie maximal gut gefördert werden. Und Unterricht, der ausfällt, ist kein guter Unterricht.
Schulleiter Jörg Fröscher sieht skeptisch in die Zukunft. Er glaubt nicht, dass sich an der Situation so bald etwas ändern wird. Nach diesem Schuljahr wird er in Rente gehen. Der 69-Jährige hat dann weit über das Renteneintrittsalter hinausgearbeitet. Das ist längst kein Einzelfall mehr. Die Landesregierung in Baden-Württemberg versucht zurzeit vor allem, Quereinsteiger und Lehramtsstudenten als Vertretungslehrer zu gewinnen. Das aber gehe auf Kosten der Qualität, sagt der Schulleiter.
Das ist eine Mangelwirtschaft, ganz eindeutig. Und man sieht ja auch, wie die Politik im Endeffekt verzweifelt versucht, Lehrkräfte zu generieren mit verschiedensten Programmen. Die ersten Programme starten jetzt und wenn man jetzt weiß, dass eine Ausbildung einer Lehrkraft circa 6 Jahre dauert, dann kann man sich gut vorstellen, wie lange wir noch mit diesem Mangelsystem leben werden müssen und dass das, was jetzt gerade passiert, im Endeffekt nur das Pflaster auf der Wunde irgendwo sein kann, aber im Endeffekt die Grundkrankheit nicht kuriert.
Bildung ist letztlich auch nur möglich bei guter Infrastruktur. Doch die bauliche Substanz vieler Schulen in Nordrhein-Westfalen lässt zu wünschen übrig. Mehr als 5000 öffentliche Schulen gibt es hier. Und nach Aussage der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft haben mindestens die Hälfte davon einen erhöhten Sanierungsbedarf. Beispielhaft für die Situation ist der Sanierungsstau in Wuppertal. Seit Jahren steht die Sanierung mehrerer Schulen an, wird immer wieder aufgeschoben. Und deswegen bin ich heute an der Else-Lasker-Schüler-Gesamtschule in Wuppertal. Verabredet bin ich mit dem Schulleiter. Hallo, Herr Peters.
Guten Tag zusammen.
Wir stehen hier jetzt im Foyer. Es ist gerade Pause. Das ist so ein Betonbau aus den 70er Jahren, ne? Aber es sieht eigentlich erst einmal ganz, ganz lebendig und aufgeräumt aus.
Lebendig und aufgeräumt ist es größtenteils auch und wenn man reinkommt ins Gebäude und sieht hier im Eingangsfoyer direkt unseren Springbrunnen, könnte man meinen, wunderbar, aber allein akustisch und auch Räume für unsere Oberstufe sind die Dinge, die uns gerade massiv fehlen. Und beim Blick in einzelne Klassenräume wird auch deutlich, dass diese Klassenräume viel zu klein sind, um nach neuesten Methodiken und Didaktiken hier wirklich an einer Gesamtschule guten Unterricht machen zu können.
Wir wollen uns das ein bisschen näher ansehen und gehen mal los.
Also das Kollegium, das seit 20 Jahren hier ist, ist zum Teil wirklich verzweifelt und glaubt auch nicht mehr wirklich an eine Sanierung. Die Schülerschaft ist zum Teil frustriert, weil das sich über Jahre hinzieht, weil es ist natürlich schwer, jetzt Eltern zu vermitteln, an der Gesamtschule Else-Lasker-Schüler ihr Kind anzumelden. Und wir können keine Perspektive sagen, wann die Sanierung jetzt stattfindet. Also das ist natürlich für verantwortungsvolle Eltern manchmal auch schwer zu vermitteln, dass wir hier eine sensationell gute pädagogische Arbeit machen in einem sozialen Brennpunkt. Das muss man ja wirklich sagen, denn mit der Schülerschaft, die wir haben, die zu 88% ohne Gymnasialempfehlung kommen. Reine Gymnasialempfehlungen haben wir gar nicht. Trotzdem schaffen wir es immer, 90 Schülerinnen und Schüler pro Jahrgang zum Abitur zu bringen. Und das, finde ich, ist schon eine sagenhafte Leistung. Wir gehen jetzt mal in einen Klassenraum. Tag zusammen. Ein äußerst kleiner Klassenraum mit fast 30 Schülerinnen und Schülern, wo im Endeffekt, wenn man sich das anguckt, kaum Werkstatt oder eigenverantwortliches Arbeiten möglich ist. Es gibt ein kleines Regal, es gibt ein Pult. Ja, die Fluchtwege sind zum Teil nicht wirklich verstellt, aber man muss doch drumherum laufen, um im Notfall dann auch den Fluchtweg einhalten zu können.
Also wir haben noch nicht mal einen Meter Abstand zwischen den Pulten.
Da wird es dann schon knuffelig eng.
Wollen Sie was sagen? Wie es euch in diesen engen Klassenräumen so geht, interessiert mich.
Ja, es ist definitiv viel zu eng für die ganzen Schüler. Wenn wir zum Beispiel die Fenster im Winter schließen müssen, dann wird es auch ein bisschen stickig im Raum.
Und vom Geräuschpegel ist es dann wahrscheinlich auch zu laut?
Ja, es ist definitiv zu laut, weil wir sind sehr viele. Dann ist es ziemlich ermüdend. Ja.
Steht ja seit Jahren die Sanierung zur Debatte. Noch immer kommt sie nicht.
Also ich finde das echt schade, weil wir waren schon mal auf der Straße demonstrieren und wir hatten wirklich die Hoffnung, dass unsere Schule endlich so renoviert wird. Das macht mich wütend. Ich glaube nicht nur mich, sondern auch viele Schülerinnen und Schüler hier in der Schule.
Diese Klasse ist viel zu klein für uns alle. Wir sind 30 Kinder. Viel zu klein, wir brauchen eine neue Schule. Unsere Fenster waren jetzt schon, ich glaube, jedes einzelne war schon mindestens dreimal kaputt. Unsere Rollos wurden gemacht, sind trotzdem noch kaputt. Ja, man sollte Schule renovieren. Wir haben schon eine Demo gemacht. Es hat leider nichts gebracht. Aber noch eine würde ich nicht machen, weil ich habe das Endergebnis gesehen. Es brachte nichts. Es lohnt sich nicht, irgendwas zu tun. Ja.
Ist das tatsächlich Ihre Meinung? Sie sind doch noch jung.
Ja.
Sie sind...
Ulrich Marx, Klassenlehrerin.
Sind jetzt hier in einem Klassenraum, wo Sie denn ein Rollo hier zumindest das Fenster kriegen Sie nicht hell, ne? Also der funktioniert
Nein,
wohl nicht, ne?
Wir können alle Fenster nicht öffnen, wir können es auch wieder auch nicht zum Lüften nutzen. Und das war auch schon während der Corona-Zeit so als und das waren Extremsbedingungen für die Kinder hier, die ja den ganzen Schultag hier verbringen müssen. Ich finde das schon sehr traurig und auch wirklich erschreckend, desaströs, dass die Kinder unter diesen Bedingungen hier lernen müssen. Macht auch unzufrieden, ne? Dann, weil man das Gefühl hat, den Kindern nicht gerecht zu werden in dem Moment.
Die Situation an der Schule wird verschärft durch geflüchtete ukrainische Kinder und Jugendliche.
Okay, öffnet eure Schulbücher auf Seite 38, bitte. Schulbuch, Seite 38.
Ich darf kurz in eine Intensivklasse reinschauen. Die 16 Schüler und Schülerinnen dort sind noch nicht im Regelunterricht, da sie erst Deutsch lernen müssen.
Auf Bild sehe ich die Ampel.
Sehr schön. Was noch? Mascha?
Zebrastreifen.
Sehr gut.
Wir sind jetzt mal kurz vor die Tür gegangen, damit die ukrainischen Schülerinnen und Schüler in Ruhe lernen können. Herr Peters, die ukrainischen Schüler sollen demnächst in die Klassen integriert werden, aber sie haben ja schon teilweise 30 Schülerinnen und Schüler pro Klasse. Wie wollen Sie das schaffen?
Wie wir es genau schaffen wollen, ist uns auch, glaube ich, als Gesamtschulen in Wuppertal noch gar nicht so richtig bewusst. Aber wir werden sie irgendwann in die Regelklassen mit überführen müssen. Sie haben ja 2 Jahre die sogenannte Erstförderung und danach können wir sie dann auch ins Regelschulsystem überführen. Das wird unsere Klassenfrequenzen natürlich massiv erhöhen und nicht wissend, wo jetzt dann der Raum herkommen soll. Und ich würde mir schon wünschen, dass da vom Land dann vielleicht auch nochmal Gelder in die Kommunen gegeben werden, die eben schon sehr, sehr beengt sind mit ihren Haushaltsmitteln, um dann über Module oder Sonstiges zu reden, damit wir Ausweichmöglichkeiten für diese Schülerinnen und Schüler haben und nicht irgendwelche Fachräume, die wir ja auch für die Oberstufe brauchen, schließen müssen, um sie zu Klassenräumen umzufunktionieren.
Die Stadt Wuppertal ist seit über 15 Jahren hoch verschuldet, mit fatalen Folgen für die Zukunft. Schuldezernent Stefan Kühn von der SPD hat eine Prioritätenliste erstellt. Demnach soll die Else-Lasker-Schüler-Gesamtschule frühestens in den Jahren 2026-27 saniert werden. Noch aber steht nicht einmal ein Ausweichquartier fest.
Der Investitionsbedarf in unserer Stadt ist so groß, dass wir das nur schrittweise machen können und derzeit andere Schulen in der Priorität noch weiter oben liegen. Wir haben im Zuge der Weltwirtschaftskrise vor einigen Jahren viele hundert Millionen Schulden aufnehmen müssen. Das ist eine Last, die uns immer noch drückt. Wir lagen zeitweise bei 1,5 Milliarden Euro Altschulden, haben das in den letzten Jahren abgebaut, aber wir sind immer noch bei ungefähr 900 Millionen Euro Altschulden. Deswegen ist unsere Forderung, dass wir von diesen Altschulden entlastet werden, weil die Sozialausgaben gestiegen sind, weil wir zusätzliche Aufgaben haben, zum Beispiel für die geflüchteten Menschen. Hier muss dringend den Kommunen geholfen werden.
Der Lehrermangel ist derzeit das größte Problem des deutschen Bildungssystems. Da Bildung Ländersache ist, versucht jedes Bundesland mit unterschiedlichen und teils umstrittenen Maßnahmen dem Mangel entgegenzuwirken. In Nordrhein-Westfalen ist, nach einer Umfrage des Redaktionsnetzwerks Deutschland, der Mangel am größten. Dort sind zurzeit 8000 Lehrerstellen nicht besetzt. Die nordrhein-westfälische Schulministerin Dorothee Feller hat vor Monaten ein Handlungskonzept Unterrichtsversorgung vorgelegt.
Hallo, ich grüße Sie.
Bitte nehmen Sie Platz.
Ja, danke schön.
Das Konzept der CDU-Politikerin sieht verschiedene Maßnahmen vor. So soll der Seiteneinstieg in den Lehrerberuf erleichtert, das Grundschullehramt besser bezahlt und die Zahl der Lehramtsstudienplätze erhöht werden. Weil aber die Personallücke nicht so schnell gestopft werden kann, stellt die schwarz-grüne Regierung den Schulen Geld für sogenannte Alltagshelfer bereit. Das sind nicht pädagogische Mitarbeiter, die Lehrkräfte an Schulen in der Alltagsorganisation entlasten sollen, also etwa bei der Vorbereitung des Klassenzimmers oder bei der Aufsicht. Die Kritik, dass der Lehrerberuf dadurch entwertet wird, kann die Schulministerin nicht nachvollziehen.
Aus den Gesprächen, gerade mit den Grundschulverbänden, ist uns gespiegelt worden, wir kriegen nicht von heute auf morgen mehr Grundschullehrkräfte, aber wenn Menschen an der Schule wären, die uns unterstützen würden, die nicht unterrichten, aber die uns unterstützen würden, dann ist das für uns eine echte Entlastung, weil dann können wir uns auf den Unterricht konzentrieren. Wir kriegen ja durchaus durch Gespräche auch zurückgemeldet, dass unsere Lehrkräfte sich nach wie vor hoch belastet fühlen. Also müssen wir uns überlegen, wie da auch eine Entlastung hinkommt.
Entlastung, Wertschätzung, Anerkennung, ganz große Punkte für viele Lehrkräfte. Denn es ist schon so, dass zwei Maßnahmen besonders auf Kritik gestoßen sind. Das ist zum einen die Abordnungen, das heißt Versetzen von Lehrkräften an Schulen, wo es ganz starken Mangel gibt. Und das andere ist die Einschränkung oder Erschwernis von Teilzeit. Schafft das nicht unnötigen Unmut bei den Lehrern und Lehrerinnen?
Ja, ist eine Diskussion, die ausgelöst wurde, aber vielleicht ist es auch noch einmal Chance, ein bisschen das mal einzuordnen. Also wenn es um Teilzeit geht, um Kinder zu betreuen, um pflegebedürftige Angehörige zu betreuen, da gehen wir nicht dran, das bleibt, das ist nach wie vor möglich, ist auch der größte Batzen bei der Teilzeitanträgen übrigens. Wir reden über die, das ist ein Terminus technicus, also voraussetzungslose Teilzeit, man hat immer Gründe dafür, aber ich muss keinen angeben, weil wir müssen immer alle im Blick haben. Also die Teilzeit gerne beantragen wollen, aber eben auch die Lehrkräfte, die an einer Schule arbeiten, wo ein personeller Unterhang ist. Und dann gehört einfach dazu, auch mal mit denen zu reden und was die sich wünschen. Und dann kommen wir nämlich zu dem nächsten Thema Abordnung. Und da versuchen wir wirklich, dass Schulen, die einen hohen Bedarf haben, dass wir Lehrkräfte von Schulen, die ganz gut ausgestattet sind, dann sagen, geht mal für 2 Jahre an eine Schule, die einen großen Bedarf hat, um einfach eine gerechte Verteilung hinzubekommen.
Es gibt längst ein Rennen um die Lehrkräfte in ganz Deutschland. Bayern wirbt mit Regionalprämien von mehreren tausend Euro, um die Lehrkräfte aus anderen Ländern anzulocken. Auch eine Option für NRW?
Nein, das ist für uns keine Option. Wir haben eigentlich eine Verabredung unter uns Bundesländern, unter uns Bildungsministern, dass wir uns gegenseitig die Lehrkräfte nicht streitig machen. Von daher finde ich das kein gutes Vorgehen.
Mitte März hatte die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger zu einem Bildungsgipfel eingeladen. Sie sprach von einer, Zitat, tiefen Krise, bei der Bund, Länder, Kommunen alle an einem Strang ziehen müssten. Doch die allermeisten Bildungsministerinnen und Minister blieben dem Gipfel demonstrativ fern. Formate und Inhalte seien vorab nicht mit den Ländern abgestimmt worden, hieß es von verschiedenen Seiten. Auch Dorothee Feller ist nicht nach Berlin gefahren.
Aber daraus darf man nicht den Schluss ziehen, als ob es keinen Austausch zwischen der Bundesebene und dem Länderbildungsministerium gibt. Wir sind im engen Austausch. Wir haben ja auch eine Kultusministerkonferenz, jetzt Ende Juni nochmal wieder, wo auch Frau Stark-Watzinger Gast immer ist.
Man gewinnt den Eindruck, dass die Krise des Bildungssystems auch eine Krise, eine strukturelle Krise ist. Irgendwie klappt es ja nicht zwischen Bund und Ländern bislang. Also man zieht nicht an einem gemeinsamen Strang.
Also ich bin ja jetzt seit 11 Monaten dabei und in dieser Zeit habe ich etliche Kulturministerkonferenzen schon miterlebt. Und da habe ich schon sehr gemerkt, dass man sehr darauf bedacht ist, dass die Bildungsminister untereinander der Länder sich eng austauschen und dass man da eine ganz enge Abstimmung mit dem Bund auch sucht. Also von daher würde ich das so nicht stehen lassen. Ich kann mir vorstellen, dass der Eindruck durch die Bildungskonferenz so entstanden ist, aber so würde ich ihn nicht stehen lassen über alle Themen.
Und was sagen Sie denn Eltern in Nordrhein-Westfalen, die sich Gedanken machen, findet der Unterricht noch so statt? Lernt mein Kind zum Beispiel in der Grundschule ausreichend Deutsch und Mathematik? Die vergangenen Studien, die neuesten Studien zeigen, die Ergebnisse sind mäßig. Was sagen Sie denn Eltern?
Sie haben angesprochen die Studie, das ist die IQB-Studie zum Beispiel, wo wir festgestellt haben, dass die Kinder aus Nordrhein-Westfalen bis zu 25% die Mindestanforderungen in Lesen, Schreiben, Rechnen, Zuhören und sozial-emotionale Kompetenzen nicht erfüllen. Das ist alarmierend, das ist das dritte Mal schon in Folge. Und deswegen haben wir hier gesagt, wir setzen jetzt einen Schwerpunkt im Bereich Grundschule und da auch nochmal einen Schwerpunkt auf diese Basiskompetenzen und werden zu Beginn des neuen Schuljahres vor allem mit der Leseförderung anfangen und dort einen Schwerpunkt in den nächsten Monaten und Jahren setzen.
Wie aber soll bessere Förderung gelingen, wenn die Lehrkräfte fehlen? Ich frage die ehemalige Lehrerin Isabel Probst. Die ehemals verbeamtete Gymnasiallehrerin für die Fächer Englisch und Geschichte arbeitet heute deutschlandweit als Laufbahn- und Karrierecoach für Lehrkräfte, die sich beruflich verändern wollen. Die Nachfrage ist groß. In ihren Online-Seminaren gibt es oft mehrere hundert Teilnehmer. Ein klares Signal dafür, wie unzufrieden die Lehrkräfte in Deutschland sind.
Teilweise sind das wirklich Führungskräfte aus Schule, Fachleiter, stellvertretende Schulleitungen, die verlassen die Schule. Das sind High-Performer und wir können uns nicht leisten, die zu verlieren. Das heißt, wenn die sich dafür entscheiden, ich verlasse den Schuldienst und nehme in Kauf, dass die Hälfte meiner Altersansprüche dabei verloren geht, dann muss es massive, katastrophale Beweggründe dafür geben.
Die, die bleiben, sind oft frustriert. Daher seien dienstrechtliche Maßnahmen wie Mehrarbeit oder Abordnungen das denkbar schlechteste Mittel, um den Lehrerberuf attraktiver zu machen, sagt die 41-Jährige.
Letztlich ist das ein komplettes Armutszeugnis und zeigt, wie die Situation vor die Wand gefahren ist, dass man jetzt zu diesen Mitteln greifen muss, weil es schlichtweg keine anderen kurzfristigen Maßnahmen gibt. Was sich viele Lehrkräfte wünschen würden, ist eine grundlegende Reform, die wirklich auch nachhaltige Veränderungen bringt. Da müsste man sich unangenehmen Entscheidungen stellen, Prüfungsformate hinterfragen, das dreigliedrige Schulsystem, Fächerstrukturen hinterfragen. Jetzt sind wir in einer Situation, wo der Mangel so arg ist, dass es eigentlich nur kurzfristige, gewaltartige Maßnahmen stopfen können, diese Löcher.
Also so Hauruck-Maßnahmen, ne?
Hauruck-Maßnahmen, die natürlich massiv über das Schulpersonal verfügen. Also man fühlt sich als Lehrkraft oft wie Verfügungsmasse, wie eine Truppenbewegung. Wir ziehen die Menschen von links nach rechts ab und stopfen sie jetzt in die Lücken. Und das kann natürlich überhaupt nicht zur Lehrerzufriedenheit beitragen, ganz im Gegenteil. Das heißt, wer letztlich darunter leidet, sind Schülerinnen und Schüler. Durch schlechten Unterricht, durch schlechte Beziehungsgestaltung, damit Lehrkräfte das überhaupt noch schaffen.
Thank you. Die verschiedenen Maßnahmen der Kultusministerien, das Hin- und Herschieben von Zuständigkeiten, das reicht vielen Eltern und Lehrkräften nicht mehr. Deshalb haben sie sich jetzt zu einem bundesweiten Protest zusammengeschlossen.
Es ist ein starkes Signal dafür, wie dringend Schulen und Kitas Unterstützung brauchen und wie dringend es wirklich eine echte Bildungswende braucht. Also wir erleben gerade eine tiefe, massive Bildungskrise, wie wir sie seit Jahrzehnten nicht hatten. Und ich glaube, vielen Leuten sind die Ausmaße und vielleicht auch die gesellschaftlichen, individuellen Folgen dieser Krise noch gar nicht bewusst.
Eine Pressekonferenz, gestreamt über YouTube am Vormittag des 1. Juni. Mehr als 90 Bildungsorganisationen, Gewerkschaften, SchülerInnen und Elternvertretungen aus ganz Deutschland veröffentlichen den Appell Bildungswende jetzt. Einer der Initiatoren, der ehemalige Berliner Lehrer Philipp Dehne von der Bildungskampagne Schule muss anders.
Und dieser krasse und steigende Personalmangel, der trifft auf ein veraltetes und unterfinanziertes und segregiertes, ungerechtes Schulsystem. Was heißt denn das für die Bildungsgerechtigkeit? Was heißt denn das für die Chancengleichheit? Wir leben schon in einem Land, in dem wie in kaum einem anderen OECD-Land der Bildungserfolg von jungen Menschen sehr stark an die soziale Herkunft gekoppelt ist.
Auch der Vorstand der Landeselternkonferenz Nordrhein-Westfalen, Christian Beckmann, hat den Appell unterzeichnet. Ich erreiche ihn über Telefon und will zunächst wissen, wie es den Eltern zurzeit geht.
Die Eltern sind sehr verzweifelt. Der Lehrermangel, der Unterrichtsausfall, der Sanierungsstau an den Schulen, das ist alles was seit Jahren gärt und immer weiter in die falsche Richtung abdriftet. Der Lehrermangel, der letztes Jahr vom Ministerium beziffert wurde mit 4.000 offenen Stellen Mitte des Jahres und zum Ende des Jahres waren es auch immer 8.000 offene Stellen. Und wir haben die Befürchtung, dass fehlende Schulen wie in Köln, wo 50 Schulen noch gar nicht vorhanden sind, auch noch mit Lehrern bestückt werden müssen und wir dann noch weit über 10.000 offene Stellen beklagen müssen. In den vergangenen Monaten war es auch abseits von Corona dazu gekommen, dass Schulen ganze Klassen nach Hause geschickt haben, die dann zu Hause aufgefangen werden mussten, die Betreuung, die Beschulung mit begleitet werden musste. Das sind alles untragbare Zustände mittlerweile geworden. Das kann so nicht weitergehen.
Trotzdem ist es noch relativ ruhig. Die Eltern stehen jetzt nicht überall auf oder demonstrieren auf der Straße. Ich habe den Eindruck, viele Eltern sind frustriert, aber auch irgendwie mürbe und müde. Stimmt mein Eindruck?
Das ist so. Die letzten 2-3 Jahre, besonders jetzt zu Corona, haben echt Kräfte gezehrt. Und man versucht wirklich irgendwie über den Tag zu kommen, wenn man es so salopp sagen kann. Aber es gibt durchaus noch welche, die sich in die Klassenpflegschaften wählen lassen, in den Schulpflegschaften was organisieren, auf Landesebene was versuchen, sodass wir jetzt uns einen Bildungsprotest 2023 der Bildungswende jetzt in einem bundesweiten Bündnis befinden. Und jetzt stehen die Eltern mit Lehrerinnen und Lehrern, Erzieherinnen und Erziehern auf.
Der Bildungsappell ist ein Auftakt für einen bundesweiten Protesttag am 23. September. Christian Beckmann nennt die wesentlichen Forderungen an die Politik.
Wir erhoffen uns eine Verbesserung mit den 4 Kernforderungen, die wir aufgestellt haben, für den gesamten Bildungssektor. Ein Sondervermögen für die Bildung mit einer Verstetigung von 10% des Bruttoinlandsproduktes für die Bildung, was 2008 beim Dresdner Bildungsgipfel schon verabredet wurde, was besprochen wurde, was verabschiedet wurde und nicht gelebt wird. Es braucht eine Ausbildungsoffensive für Lehrerinnen und Lehrer und Erzieherinnen und Erzieher, um eine adäquate Bildung zu ermöglichen und nicht nur den Mangel zu verwalten. Darüber hinaus müssen wir die Schulen zukunftsfähig und inklusiv machen. Und es braucht einen Bildungsgipfel auf Augenhöhe. Das, was Frau Stark-Watzinger im Anfang des Jahres als Bildungsgipfel aufbeschworen hat, das war mehr eine Farce als ein ehrliches, wir gehen aufeinander zu, wir setzen uns zusammen hin und gucken, wie wir es gerade gerückt kriegen.
Sie haben ein Sondervermögen Bildung erwähnt. Das soll mindestens 100 Milliarden Euro betragen. Aber kann Geld wirklich die Wende bringen?
Wenn wir eben schon drüber gesprochen haben, den Lehrermangel, dann geht es auch darum, die Hochschulen auszubauen. Wenn wir über den Unterrichtsausfall sprechen, dann brauchen wir Personal, damit wir uns das Personal, was wir an den Schulen haben, nicht noch mürbe fahren. Wenn wir ansprechende Schulen haben wollen, die dann inklusiv und zukunftsfähig sind, braucht es auch Geld, um diese Schulen zu bauen. Es wird mit den Füßen abgestimmt. Je mehr Leute aufstehen, je mehr Leute zeigen, dass es so nicht weitergeht, desto eher besteht die Chance, dass dieser versprochene Bildungsgipfel zustande kommt. Alle müssen an den Tisch, damit wir irgendwann in die Situation kommen, dass wir sagen, es wird besser. Es muss losgehen. Und deswegen stehen wir auf.
Auf der Suche nach Entlastung für Lehrkräfte in einem überlasteten System wird immer wieder die Forderung nach mehr Hilfe jenseits des originären Unterrichts laut. Ob Ehrenamtliche, Ruheständler, Alltagshelfer oder Hilfslehrer, sie alle können den Mangel abfedern und den Lehrkräften organisatorische Dinge abnehmen. Manche Schulleitung ist besonders geschickt darin, solche Kräfte zu gewinnen, zum Wohl der Kinder und des Kollegiums. Oft sind dies Schulen in Brennpunktvierteln, die sich jahrelang gar nicht anders zu helfen wussten.
So, ihr Lieben, kommt mal um das Beet herum.
Okay.
Schaut mal, fühlt mal die Erde. Wie ist die heute?
Trocken.
Genau. Und wie testen wir, ob man die Pflanzen gießen muss? Steckt mal den Finger da rein und dann merkt ihr, dass die Erde noch feucht ist. Das heißt, die Lilly, die holt sich jetzt mal einen Grubber. Und dann darf der Hassan sich auch ein Gruber holen, schön hintereinander weg.
Ich bin zu Besuch im Schulgarten der Gertrudis-Grundschule in Bochum-Wattenscheid. Simone Schlotterhose kümmert sich hier gerade mit einer Gruppe von Zweitklässlern um das Gemüse in den Hochbeeten.
Viele Kinder kennen das nicht, wie zum Beispiel eine lilafarbene Kohlrabi oder Mangold. Und das ist für uns einfach wichtig, dass die Kinder lernen, was sie da essen, wo die Produkte herkommen, dass man das auch als selber anziehen kann. Das sind halt Dinge, die die Kinder hier fürs Leben lernen.
Wir haben aber auch Kirschen und alles. Es ist eigentlich sehr toll.
Seit Jahren engagiert sich die dreifache Mutter ehrenamtlich an der Schule. Mittlerweile ist sie die Vorsitzende des Fördervereins und sie ist fast täglich da.
Man hat mal unterstützt an diversen Stellen, mal einen Klassenausflug begleitet, Obst geschnitten, weil wir hier am Landesschulobstprogramm teilnehmen. Und im Laufe der Jahre hat sich das einfach so ein bisschen verselbstständigt. Mittlerweile begleite ich seit einigen Jahren den Schwimmunterricht, habe dafür extra jetzt den Schwimmlehrerschein noch gemacht, um da noch besser unterstützen zu können. Und ich werde das auch in Zukunft tun, weil mir die Kinder des Stadtteils hier einfach sehr wichtig sind. Und auch wenn mein Sohn jetzt im Sommer diese Schule hier verlässt, bleibe ich dann hier.
Wenn Sie jetzt diese ganze Debatte verfolgen, Bildungsmisere, zu wenig Lehrerpersonal, fühlen Sie sich so ein bisschen als Lückenbüßerin oder?
Also als Lückenbüßer fühle ich mich persönlich jetzt nicht, weil meine Arbeit eine ganz andere ist als die des normalen Lehrers, denn der vermittelt den Kindern Mathe und Deutsch oder ähnliche Kompetenzen und vergibt Noten. Meine Arbeit besteht ja darin, irgendwo den Kindern etwas beizubringen oder einen Bonus zu geben, ohne das Ganze benoten zu müssen. Also die Kinder bekommen etwas und hoffentlich fürs Leben. Das ist einfach eine Sache, die mir dadurch dann auch sehr viel Spaß macht.
Auch die Gertrudis-Schule leidet unter Platz- und Lehrermangel. Der Pausenhof ist viel zu klein. Aktuell fehlen 5 Vollzeitlehrerstellen. Ohne die rund 70 Ehrenamtlichen würde die Schule kaum funktionieren, erklärt mir die Schulleiterin Tanja Knopp.
Also die Gertrudis-Schule liegt mitten im Herzen von Bochum-Wattenscheid, einem Stadtteil schon mit besonderen Herausforderungen. Es ist ein strukturschwacher Stadtteil. Wir haben Kinder aus 50 Nationen mit 23 Sprachen aktuell an der Gertrudis-Schule. Viele Kinder eher aus bildungsfernen Familien, weil der Wohnraum in Wattenscheid relativ günstig ist und entsprechend viele Familien zuziehen und Deutsch zu erlernen, aber auch gleichzeitig die Herkunftssprache zu pflegen, weil das einfach für die Bildung der Kinder auch unglaublich wichtig ist, ist unser großes Ziel hier an der Schule, genauso wie das soziale Miteinander zu stärken und durch möglichst viele verschieden gestaltete Bildungsangebote ganzheitliches Lernen zu ermöglichen.
Sie haben sehr früh ein Konzept aufgestellt, wo Sie die Eltern hier im Stadtteil ganz stark eingebunden haben in die Arbeit der Schule. Vielleicht erzählen Sie mal.
Also schon als ich als Lehrkraft hierher kam, haben wir im Schulentwicklungsteam uns auf die Fahne geschrieben, dass wir Familien- und Nachbarschaftsschule sein wollten. Das war eine Worterfindung von uns, weil es uns wichtig war, Bildung als ja ganzheitliches und ja systemisches Wirken zu sehen. Also die Familien möglichst alle mit an Bord zu holen an der Schule, weil das einfach die Kinder und das gesamte Miteinander stärkt. Uns aber auch mit dem Stadtteil zu vernetzen. Das heißt, alle Vereine, Institutionen, die es im Stadtteil gibt, ja, möglichst in das Schulleben, den Schulalltag zu integrieren, da wo es für beide Seiten gewinnbringend ist. Und das hat sich einfach jetzt für die Zukunft, also jetzt viele Schulen, wir ja auch, sind Familiengrundschulzentrum, gezeigt, dass das nicht nur an unserer Schule wirkt, sondern dass das das Zukunftsmodell für Grundschule eigentlich sein sollte.
Ribas, kannst du mir erklären, dass hier 13 plus 53, bitte.
72.
Super. Kannst du hier auch machen?
50 plus 10 gerechnet.
Okay.
So, es ist Mittagszeit. Ich bin in der Lernzeit einer zweiten Klasse. Und neben mir steht?
Ali. Vorname Ali und Nachname Ali.
2015 nach Deutschland gekommen. Vielleicht erzählen Sie mal, aber Sie waren Schulleiter in Syrien.
Genau, ich war in Syrien 18 Jahre Mathelehrer gearbeitet. Ich habe Studium gemacht und 18 Jahre, ich habe gearbeitet als Mathelehrer und dann 8 Jahre drinnen Schulleiter gearbeitet. Und bis seit 3 Jahre und 4 Jahre, ich arbeite bei der Gertrudisschule. Ich bin sehr zufrieden. Ich helfe die Kinder, wer kann ich die Mathe unterstützen. Die Eltern, wir brauchen die Hilfe, unterstützen, genau.
Zum Beispiel bürokratische Hilfe beim Ausfüllen von Formularen?
Ja, genau, Formularen und so weiter.
Dann übersetzen Sie.
Übersetze auf Arabisch und Kurdisch und Deutsch.
Die Stelle des syrischen Hilfslehrers wird von der AWO in Bochum-Wattenscheid finanziert. Schulleiterin Tanja Knopp ist immer auf der Suche nach Unterstützern. Sie führt mich jetzt ins Dachgeschoss. Dort zeigt mir Rentner Hermann Josef Frekers das aktuelle Projekt der Technik AG. Der 86-Jährige leitet die AG zusammen mit 2 weiteren Rentnern.
Das ist also ein Auto.
Da ist so eine Batterie draufgeschnallt. Ah, per Knopfdruck gehen die Räder an.
Hier ist der Schalter. Das haben die Kinder alle drauf. Die kennen den Motor, die kennen das Getriebe, die kennen jetzt die Schalter ein, aus. Die wissen, das ist hier eine ganz normale Schaltung auf die Batterie. Und wenn der Stromkreis über den Schalter geschlossen wird, dann fährt das Ding. Denn das muss man ja verstehen, elektrisch, wie das läuft. Das sind alles Fähigkeiten, die schlummern nicht bei den Kindern. Die müssen nur geweckt werden. Nicht? Ich bin ja ein Kind aus den Kriegsjahren. Wir haben ja nie Spielsachen gehabt, wir kennen das gar nicht. Ich bin ja auch hier in Bochum geboren. Hab dann später studiert in Essen, Diplom-Ingenieur geworden und habe wunderschöne Jahre erlebt, Berufsjahre. Und habe schon oft gesagt, ich habe immer auf der Sonnenseite des Lebens gestanden. Und jetzt möchte ich natürlich auch mal von dem, was ich hatte, zurückgeben.
In Kürze wird auch eine Alltagshelferin die Gertrudisschule unterstützen. Eine der Maßnahmen der Landesregierung gegen den Lehrermangel. Tanja Knopp hofft, dass diese den Schülern auch langfristig zugutekommt.
Man kommt nur zum Erfolg, wenn man durchgängig dranbleibt. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass, wenn Projekte zum Beispiel vom Land aufgelegt werden, man sagt, wenn sie denn gut laufen, dann gehen sie halt in eine dauerhafte Angebotsstruktur über.
Bildungsnotstand. Deutsche Schulen am Limit. Das war das Thema im Wochenendjournal. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Hennen. Danke fürs Zuhören.